willkommen bei Igel. Ihr seid wieder im Garten mit Eva
und Lisi.
Wir erzählen euch alle 2 Wochen, warum euer Garten wichtig ist für die Zukunft. Was hast du diesmal vorbereitet?
Ja, jetzt frage ich dich jetzt erst zurück, was haben wir letztes Mal gemacht?
Okay. Wir haben über Arten im Garten geredet. Quasi über, wie sagt man das, Nutztiere und
Nützlinge
und Schädlinge, so.
Wobei, das ist eine komische Einteilung eigentlich, ja. Es hat alles seinen Platz in der Natur.
Ja, genau. Und dass da quasi so ein Gleichgewicht geben sollte und dass man jetzt nicht gleich so sagen sollte, quasi, die mag ich nicht, weil du machst mir das und das im Garten kaputt, sondern das braucht ja irgendwo so seinen Platz und die Natur ist so, wie sie ist. Und die Lebewesen sind so, wie sie sind. Und jeder sollte gleich behandelt werden.
Genau. Ja, heute geht es um ein sehr ähnliches Thema. Wir werden heute reden zum Thema Biodiversität und Klimawandel. Wir haben ja ein bisschen so den Klimawandel-Schwerpunkt. Mhm. Und wir werden uns ein bisschen anschauen, wie das zusammenhängt. Warum Biodiversität wichtig ist, vor allem in Zeiten des Klimawandels. Und warum Klimawandel die Biodiversität bedroht. Also wir werden heute wieder ein bisschen eher in das Wissenschaftliche reingehen. Letztes Mal haben wir es ja wirklich sehr praktisch gehabt, so welche Pflanzen sind gut, was man sogar aufpassen, weil man jetzt Pflanzen aussucht für den Garten, was kann man machen, um die Artenvielfalt zu fördern. Ja, gleich mal vorweg, was stellst du unter Biodiversität vor? Das ist ja ein sehr komischer Begriff irgendwie.
Also
eigentlich ist das ein schöner Begriff.
Diversität, also Diversity, ja, ist wahrscheinlich einfach so die Vielfältigkeit der Biologie, also halt so von Lebewesen, schätze ich mal.
Genau.
Also Pflanzenvielfalt.
Ja, also Biodiversität heißt im Prinzip Vielfalt des Lebens.
Ja.
Und da gibt es im Prinzip 3 Ebenen. Das ist die Vielfalt der Lebensräume, die Vielfalt der Arten und die genetische Vielfalt. Mhm. Also auf diesen 3 Ebenen sollte man schauen, dass möglichst viel Vielfalt herrscht. Gleich vorweg möchte ich ein bisschen erklären, was wir Menschen mit Biodiversität zu tun haben, warum das für uns wichtig ist, warum uns das wichtig sein sollte. Wir Menschen sind Lebewesen und als solche Teil des Ökosystems, Teil der Biosphäre. Wir sind nicht getrennt von der Natur, das ist so eine Illusion, dass wir halt Kultur haben und das ist unser, also Kultur ist Mensch und Natur ist das andere. Wir sind einfach Teil der Natur, wir interagieren der Natur, mit der Natur. Essen, was wir täglich tun, ist die Interaktion mit der Natur schlechthin.
Wir zerstören aber auch die Natur.
Ja, ist auch eine Form der Interaktion. Wir sind einfach Teil des Ökosystems und Teil des Netzwerks des Lebens. Und das müssen wir uns einfach wieder vergegenwärtigen. Wir sind angewiesen auf andere Lebewesen, auf Pflanzen, Tiere, Pilze, Mikroorganismen, zum Teil eben, wenn wir es essen, aber auch aus anderen Gründen. In unserem Körper ist viel mehr DNA von Mikroorganismen als menschliche DNA. Also es sind 20.000 menschliche Gene und 2 bis 20 Millionen von Mikroorganismen. Also das ist riesig große, also riesig viel mehr. Wir haben viele Mikroorganismen im Darm und auf der Haut, die uns beschützen, die mit uns zusammenleben, die uns Nährstoffe aufschließen, die ja einfach da einfach in dieser Hülle, die wir haben als Menschen, also als Körper.
Die uns ausmachen,
ja auch. Die uns auch beeinflussen. Also gibt es Forschungen, wie sehr unsere Mikroorganismen unser Hirn zum Beispiel beeinflussen, weil die zum Beispiel gewisse also gern hätten, dass sie mehr von dem und weniger von dem essen zum Beispiel. Das ist so steuern uns Mikroorganismen teilweise. Es gibt in unserem Körper ungefähr gleich viele Mikrobenzellen als menschliche Zellen. Also es gibt 39 Billionen Mikroben, also Mikroorganismenzellen und 30 Billionen menschliche Zellen. Von der Anzahl her, von der Masse her, vom Gewicht her, ist so, dass die Mikroorganismen 2 Kilogramm Körpergewicht ausmachen. Mhm. Kann man sagen, 2 Kilogramm bei 70 Kilo oder so, was man heute so hat, ist eigentlich jetzt nicht so viel, aber ich finde es eigentlich schon viel arg, wenn man sagt, 2 Kilo von unserem Körper sind nicht wir.
Ja.
Oder irgendwie schon wir, aber halt, dann sind wir Mikroorganismen.
Ja.
Das ist irgendwie komisch. Ja. Und man kann auch sagen, es ist immerhin mehr als unser Gehirn. Und ein Gehirn hat durchschnittlich 1,5 Kilo. Mhm. Mikroorganismen haben 2 Kilo, also das finde ich schon ganz spannend. Ja, wieder zurück generell zum Thema Biodiversität. Das sind ja ein Teil des großen Lebewesens verbunden ist mit Pflanzen, mit Tieren, mit allem, was da halt so kreucht und vielleicht auf dem Planeten oder halt besteht wie Pflanzen. Und wir haben uns das Leben auf der Erde dadurch möglich gemacht, dass wir möglichst viel von der gesamten Erdoberfläche besiedelt haben. Wir als Lebewesen, wir nutzen die Arktis, wir nutzen die höchsten Berge, wir nutzen die tiefsten Täler. Überall gibt es zumindest Mikroorganismen. Aber es gibt auch halt Pflanzen, die halt mit diesen extremen Bedingungen zurechtkommen. Oder auch was nicht, Fische, die da ganz unten wohnen und so. Wir nutzen die unwirtlichsten Vulkankrater bis hin zu den Untiefen der Meere. Und alle Lebensbereiche hängen über die verschiedensten Verbindungen zusammen, direkt oder indirekt. Ja, es ist alles miteinander vernetzt. Manche im Engen, manche ein bisschen weiter weg voneinander. Überall entwickeln sie Arten, die ideal an diese Bedingungen angepasst sind. Das habe ich ein paar Extrembeispiele genannt, aber es gibt da in so gemäßigten Breiten sozusagen, so wie bei uns, gibt es auch gewisse Bedingungen, die einfach manche Arten fördern und manche halt nicht zulassen. Also der Winter zum Beispiel ist bei uns also ein Totschlagkriterium für manche Arten. Oder die geringe Sonneneinstrahlung zum Beispiel. Wir haben ja nicht so viel Sonne wie jetzt im Äquator oder so. Und da entwickeln sich einfach überall Lebewesen, die mit dem, was dort für Bedingungen sind, gut zurechtkommen. Diese Bedingungen ändern sich aber laufend. Das ist ganz normal. Klimawandel ist ein normaler Prozess auf der Erde. Vulkanausbrüche, Plattentektonik, Änderungen von Flussläufen, das sind alles Sachen, die sind ganz normal. Die passieren immer schon auf der Erde. Und an alle diese Veränderungen auf dem Planeten hat sich das Leben, haben sie wir als Leben, immer wieder anpassen müssen, immer wieder neu. Wenn jetzt da der Fluss verlegt und ein Vulkan ausbricht und da neue Gesteine auf einmal da sind, wenn das Klima eben sich erwärmt oder die Temperatur absinkt. Das heißt, diesen Erfolg des Lebens, dass wir eben den ganzen Planeten besiedeln, hängt ganz entscheidend davon ab, wie sehr wir und wie cool wir uns an neue Bedingungen anpassen können.
Corona. Just saying.
Ja, genau. Corona kann deswegen überleben, weil sie sich mutieren kann und dann halt zum Beispiel eben die Impfungen nicht mehr so effizient. Bei Viren ist so quasi das noch nicht Lebewesen. Ja. Von was hängt jetzt diese Möglichkeit der Anpassung ab? Zum einen, wie sehr sie die Veränderungen, die auf dem Planeten oder in einem Ökosystem sind, wie schnell diese Veränderungen vor sich gehen, also die Geschwindigkeit dieser Veränderung und die Stärke der Veränderung. Also Vulkanausbruch ist zum Beispiel ein sehr, sehr kurzes, sehr intensives Ereignis. Mhm. Oder zum Beispiel eine Lawine. Klimawandel ist normalerweise ein sehr langes Ereignis, halt aber langfristige Auswirkungen hat und halt quasi sehr, sehr schleichend verändert. Ja. Das ist der eine Effekt, also Geschwindigkeit und Stärke der Veränderung. Und das ist sozusagen das, was von außen auf das Leben einwirkt. Diese physikalischen Bedingungen auf dem Planeten, mit denen wir als Leben zurechtkommen müssen.
Mhm.
Das ist, was von außen kommt und was von innen kommt, von uns als Lebewesen, ist die genetische Vielfalt. Und je mehr genetische Vielfalt wir als Leben aufweisen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Lebewesen gibt, die sich an diese neuen Bedingungen anpassen können. Ja. Die Gene in sich tragen, die vielleicht bislang eigentlich gar nicht so relevant waren, aber jetzt auf einmal ist es wichtig, dass zum Beispiel, also nicht wir Haare haben oder nicht Haare haben. Ja. Keine Ahnung, jetzt nur das Beispiel. Ja. Wenn die Veränderung langsam passiert, dann können wir uns recht gut anpassen. Dann werden immer schrittweise die Gene immer mehr gefördert, die halt da sich gut anpassen können, an diese eben wärmeren Temperaturen, zum Beispiel, wenn jetzt das Klima sich erwärmt. Oder zum Beispiel bei so einem starken Ereignis, das aber nur sehr lokal an einem Ort passiert, wie ein Vulkanausbruch, da ist es wichtig, dass es Arten gibt, die, wo dann halt so Steinschicht oder Ascheschicht da ist, die mit dem gut zurechtkommen. Ja, da sind vielleicht vorher voll viele Arten vernichtet worden, aber es gibt vielleicht auf umliegender Insel, im umliegenden Bereich von diesem, wo halt auch der Vulkanausbruch halt da die Auswirkungen gehabt hat, da gibt es halt dann vielleicht Arten, das heißt dann Ruderalpflanzen, die solche quasi unbesiedelten Orte gut besiedeln können, die dann mit wenigen Nährstoffen auskommen, die können sie dann dort ansiedeln, ja. Moose oder die einfach halt quasi gewisse Feuchtigkeit brauchen und die Nährstoffe zum Beispiel mit dem Regen kriegen. Also die brauchen jetzt da gar nicht am Boden oder so oder Flechten oder so. Also die sind so die ersten, die sich dann ansiedeln. Und je mehr generell genetische Vielfalt da ist, desto besser schaffen wir es als Leben, uns wieder Gebiete zu eigen zu machen. Genetische Vielfalt heißt zum Beispiel Artenvielfalt auch, also verschiedenste Arten, aber es heißt auch die Vielfalt innerhalb einer Art. Da gibt es vielleicht bei bei Vögeln, bei Amseln zum Beispiel, kein einzelnes Beispiel, gibt es Amseln, die haben in sich Gene, die bewirken, dass sie halt mit höheren Temperaturen besser umgehen können. Und dann gibt es Amseln, die können eher mit niedrigeren Temperaturen gut umgehen. Ja, ist die gleiche Art, aber die einen, wie soll ich sagen, schaffen es auch zu überleben, wenn es ein bisschen wärmer ist, und die anderen kriegen sowas den Hitzeschlag.
Ja.
Und wenn jetzt das Klima sehr erwärmt, dann werden ERD gewinnen und ERD andere Gene weitergeben können, die gut mit der Wärme zurechtkommen. Und damit wird eben dieses Gen halt mehr gefördert und damit hat sie diese Amselart gut an das Klima angepasst.
Mhm.
Und dann gibt es vielleicht einfach Vogelarten, die überhaupt nicht mit wärmeren Bedingungen umgehen können, die sterben dann aus.
Ja.
Ist aber prinzipiell auch ein normaler Vorgang auf dem Planeten. Dass Arten aussterben, ist normal. Problem jetzt dann, wenn so Veränderungsereignisse schnell und groß sind und die führen dann zu Massenaussterben auf dem Planeten.
Mhm.
Und also je schneller und je globaler so ein Ereignis ist, desto problematischer ist für das Leben auf der Erde. Und das sind zum Beispiel große Vulkanausbrüche, wo wirklich, also das ist zwar eigentlich an einem bestimmten Ort, aber es wird so viel Asche in die Luft geschleudert, dass einfach der Himmel verdunkelt auf dem ganzen Planeten, dass das Wetter auf einmal komplett anders ist für 2 Jahre und einfach nichts gescheit wächst. Es ist so global, dass es einfach das ganze Leben auf der Erde beeinflusst.
Ja.
Und ein Meteoriteneinschlag, der kann eben auch dazu führen, dass einfach in den physikalischen Bedingungen auf dem Planeten kurzfristig was komplett anders ist. Darauf konnte das Leben nicht so einstellen, weil es halt alles betrifft auf einmal. Da kann er nicht von irgendwo anders was wieder hinsiedeln, sondern da ist wirklich das global anders und es betrifft alle Orten überall auf einmal komplett. Es hat in der Vergangenheit zu Massenaussterben geführt, weil die meisten Arten nicht angepasst waren an diese komplette Änderung und eben nicht von irgendwo anders jetzt dann wieder besiedelt werden kann, ist, was passiert ist, weil es eben alle betrifft.
Also genau das gleiche wie das Atomkraftwerk, nur dass das Atomkraftwerk halt kein Naturereignis ist.
Genau, aber da zum Beispiel.
Es betrifft ja auch so die ganze Welt.
Es betrifft die ganze Welt, aber zum Beispiel, wie es jetzt in Tschernobyl war, da kommen dann schon von außen wieder die Arten auf diese Fläche. Ja. Also es
ja.
In gewisser Weise hat es weite Teile von Europa betroffen, dass da halt dieser Niederschlag dann war von Strahlung. Aber gravierend war es an einem Ort, wo halt ja, das Leben irgendwie ausgelöscht worden ist.
Ja.
Und dann halt wieder haben wir von rundherum die Sachen einfließen können. Jetzt natürlich ist da immer noch Strahlung und es beeinflusst das Leben immer noch und es beeinflusst die Gene vor allem. Aber das Leben findet halt sozusagen da schon einen Weg.
Ja. Ja.
Jetzt haben wir eben dieses Thema mit dem Klimawandel. Der Klimawandel bedroht die Biodiversität. Ich habe gesagt, Klimawandel ist ein normaler Prozess auf dem Planeten. Kältezeiten, Warmzeiten hat es immer gegeben. Es sind immer auch Arten ausgestorben. Nur weil es jetzt kältere und wärmere Zeiten gegeben hat, war das noch kein Massenaussterben. Da, ja. Jetzt passiert aber der Klimawandel so schnell, dass sie die Arten nicht anpassen können.
Mhm.
Das Aussterben von Arten ist viel schneller als zu normalen Zeiten. Ja. Zum Klimawandel kommt dazu, dass wir den Planeten immer mehr verschmutzen und vergiften mit Plastik, mit Pestiziden, mit künstlichen Hormonen, mit Stickstoff aus der Luft, den holen wir aus der Luft aus und fügen den zum vorhandenen Stickstoff in der Biosphäre hinzu und mit dem kann die Biosphäre auch nicht umgehen. Es werden gewisse Arten mehr oder weniger gezielt ausgerottet, vor allem größere Säugetiere wie Nashörner, auf die Jagd gemacht wird, die gewildert werden wegen dem Horn.
Ja.
Ist jetzt nicht gezielte Ausrottung, aber die werden halt gezielt getötet. Ja.
Ja.
Und die halt im Großen dann führt es dazu, dass es die nicht mehr gibt. Oder eine Ausrottung im Sinne von Schädlinge, die gezielt bekämpft werden, und dann gibt es die halt auch nicht mehr. Ja. Also Schädlinge immer unter Anführungszeichen.
Ja.
Weil das Schädlinge ist eine Erwertung durch den Menschen schon. Dann werden Ressourcen extrem ausgebeutet. Es wird mehr verbraucht, als nachwachsen kann, zum Beispiel die Fische in Seen oder in Meere. Die werden einfach gefischt, sodass gar nichts mehr da ist. Es werden Lebensräume extrem verändert. Gerade in Österreich, wir sind Europameister im Zubetonieren. Ja.
Mhm.
Es entstehen immer mehr Siedlungen, Flüsse werden verbaut, sodass die Fische nicht mehr wandern können. Ja. Es gibt immer mehr Monokulturen, die wieder dann Pestizide mit sich bringen und so weiter. Und auch ein Punkt ist noch Lärm und Licht. Das stört auch oder irritiert Tiere. Und da verdrängt die Tiere oder irritiert sie in ihrem Biorhythmus. Diese Multikatastrophe für die Biosphäre, die wir als Teil der Biosphäre verursachen. Durch das verringert sich die Biodiversität gerade extrem. Da habe ich jetzt ein paar Zahlen mitgenommen, damit man sich einfach ein Bild machen kann, wie dramatisch das ist. Es gibt von den Landwirbeltieren, das sind halt zum Beispiel Säugetiere, Reptilien, Amphibien, also alles, was halt Wirbeln hat. Keine Insekten sind keine Wirbeltiere. Das sind 65% der Masse, also des Gewichts an Landwirbeltieren, sind Nutztiere. 65%. Mhm. 32% sind Menschen und 3% sind Wildtiere. Also wenn man alle Wirbeltiere abwiegt, hat man 3% davon Wildtiere. Alles andere ist durch den Menschen quasi beansprucht. Es gibt ca. 8 Millionen Tierarten weltweit, weiß man nicht genau, weil man eigentlich die allermeisten nicht kennt, aber man schätzt, es sind 8 Millionen Tierarten weltweit. Mhm. 1 Million ist vom Aussterben bedroht. Das heißt, sie werden eben entweder gezielt getötet oder die Lebensräume werden immer weniger, immer quasi inseliger, immer verstreuter. Da verringert sich die genetische Vielfalt, sodass es halt irgendwann an so Inzuchtproblematiken kommt und dass sie die Art einfach nicht mehr selber erhalten kann. Ja. Mindestens 20% der Arten, die wir kennen, sind schon verschwunden. Nicht wie wir Europa besiedelt haben, wie wir es Menschen uns ausgebreitet haben, da haben wir ja auch schon einiges an Tierarten ausgerottet. Also zum Beispiel bei gewissen weiß man nicht, ob es jetzt Klimawandel war oder ob es der Mensch war oder andere Umstände, aber das Mammut zum Beispiel, Wollnashörner, große Faultiere, so Riesenfaultiere, die sind alles super tolle Jagdtiere gewesen für den Menschen, und überall, wo er hinkommen ist, der Mensch, hat sie die Megafauna, heißt das, also große Säugetiere, haben sie dramatisch verringert. Mhm. Aber das sind ja nicht 20% von den Arten, die halt wir eigentlich jetzt eigentlich kennen würden, sind ausgerottet. 85% der Feuchtgebiete sind bereits zerstört. Feuchtgebiete sind extrem artenreich und sind voll die wichtigen Kohlenstoffspeicher. Das haben wir ja schon mal, glaube ich, kurz angesprochen, dass in Feuchtgebieten extrem viel Kohlenstoff gespeichert ist. Ja? Also in Moore vor allem. Da ist einfach extrem viel Biomasse im Boden drinnen. Wenn Feuchtgebiete zerstört werden, wird der sukzessive freigesetzt und damit wird eben der Klimawandel noch mehr beschleunigt. 9% aller Nutztierrassen sind ausgestorben. Das heißt, wir verlieren nicht nur Artenvielfalt, genetische Vielfalt im Wildtierbereich, sondern auch bei denen, die wir Menschen beanspruchen. Das führt auch dazu, dass wir Menschen unsere Tiere, die wir brauchen oder die wir halten zum Verzehr, dass wir die auch nicht mehr gut oder in Zukunft nicht mehr gut anpassen können, weil wir nicht mehr verlieren. Ja. Circa die Hälfte der Korallenriffe sind schon verschwunden. Korallenriffe sind extreme Orte der Artenvielfalt, also wo sehr viel Artenvielfalt ist. 23% der Landfläche des Planeten gelten als ökologisch heruntergewirtschaftet und können nicht mehr genutzt werden. Also 23% der Landfläche haben wir schon so genutzt, dass wir es nicht mehr nutzen können.
Ja.
Die Artensterbengeschwindigkeit ist 10 bis 100 Mal höher als normal. Das Artensterben passiert viel schneller, als es normal ist. Also es gibt ja immer eine normale Aussterberate auf dem Planeten. Das ist halt einfach so. Mhm. Arten gehen verloren und Arten tauchen auf. Das ist ganz normal. Das wird sich halt idealerweise das Gleichgewicht halten.
Ja.
Artensterben, Geschwindigkeit ist 10 bis 100 Mal höher als normal. Jetzt. Da gibt es noch verschiedene Studien, die sich einzelne Teilbereiche dann genauer anschauen. In Schutzgebieten in Deutschland ist die Anzahl der Fluginsekten von 1989 bis 2016 um 76% zurückgegangen. Insekten sind die Grundlage für Reptilien, für gewisse Säugetiere wie Igel, Fledermäuse.
76?
Ja. Das gesamte Gewicht der Insekten ist von 2008 bis 2017. Das sind 9 Jahre, in denen wir beide schon gelebt haben. Also das finde ich immer so, wenn man den Zeitraum ist, den man schon erlebt hat sozusagen, kann man es irgendwie noch besser begreifen, wie man das jetzt 1970 oder so ist. Aber 2008 bis 2017 haben wir Masse der Insekten in Wiesen minus 67%. In Wäldern minus 40%, also das war jetzt die Masse, das Gewicht der Insekten, und die Anzahl der Insektenarten ist um 30% zurückgegangen. Also das ist,
ich finde das so heftig, wenn man über das nachdenkt. Das ist so, du lebst irgendwie und es passiert, also so, ich meine, so, hä? So, warum machen wir sowas?
Also ich muss sagen, mir war das ja auch bewusst, ich habe das ja in dem Studium gelernt, dass die Biodiversität zurückgeht, und es, in den Medien, Gott sei Dank, ist es immer mehr Thema, gerade im Zuge auf dem Coronavirus ist es ja aufgekommen, dass die Reduktion der Artenvielfalt, die Reduktion der Wildlebensräume, also der, ja, mit der Natur bereichert, dass das dazu führt, dass Viren mehr werden, dass Viren von Tieren auch mehr auf Menschen übergehen. Also das ist einfach auch ein Grund für das, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas wie Coronavirus passiert, erhöht wird. Aber in der Vorbereitung auf die Episode habe ich einfach so viele Zahlen gefunden, die sind so extrem. Ja. Das ist sowas, das kann man gar nicht begreifen, was das eigentlich war. Da haben wir uns überlegt, wenn bei uns um so viel mehr Insekten da waren, das ist irgendwie so schwer vorstellbar. Aber wenn man sich überlegt, dass das die Basis ist für viele weitere Lebewesen, das ist extrem, ja. Also, ja, das gibt einem schon zu denken und es ist irgendwie, man hat so ein Gefühl der Ohnmächtigkeit. Aber was sollte man denn dagegen tun, ja?
Ja, vor allem das Ding ist ja, also du als einzelner Mensch, du denkst dir ja auch irgendwie, man sollte was verändern und natürlich ist es gut, wenn jeder schon schaut, dass man das quasi ein bisschen in den Griff kriegt, so quasi, wie gehe ich mit der Natur um und so. Mhm. Aber also wenn du allein so, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, du fühlst dich halt irgendwie so ein bisschen alleine, wenn du drüber nachdenkst, weil du irgendwie das Gefühl hast, du bist einer, der sich darum kümmert, die anderen machen das eher wenig. Also was ist immer das irgendwie so?
Ja, es hilft schon sehr, dass man weiß, dass es viele Organisationen gibt, auch viele andere Menschen gibt, die da engagieren. Es ist halt leider zu wenig präsent und zu wenig in der breiten Öffentlichkeit. Und was ich aber schon spannend finde, ist, dass Menschen und vor allem auch junge Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen und eben, so wie du das jetzt halt so hören, dass das sehr tief geht, dass man das sehr, es gibt ja dieses Wort Weltschmerz, dieses Gefühl, dass es einem selber wehtut, wo man weiß, dass Arten sterben, dass das ein Schmerz ist, den wir als Teil des Ökosystems, als Menschen, die halt Lebewesen sind, dass uns das auch wehtut, wenn wir wissen, dass andere Arten sterben. Also das gibt es und das ist was mir irgendwo so arg dieses Gefühl auch ist, irgendwo positiv stimmt, weil das ist, glaube ich, auch der Weg zur Lösung sozusagen, dass mehr Menschen sich dessen bewusst werden und diesen Schmerz spüren und zulassen und dann handeln. Also das glaube ich, dass das der Weg ist. Ja, jetzt haben wir, das ist eh gut, wenn wir darüber reden, weil ich glaube, das ist dem einen oder anderen Zuhörer, einer oder anderen Zuhörerin wahrscheinlich auch so geht, dass man sich denkt, boah, was ist denn da passiert in den letzten 50, 100 Jahren? Ja, warum ist das so? Wie hat uns das so entgleiten können? Ja?
Ja.
Aber ich glaube, dass das gut ist, wenn man auch über diese Emotionen dann redet, weil das hilft auf jeden Fall.
Vor allem das Ding ist ja, also zum Beispiel das habe ich letztens gehabt, das hat mich irgendwie so fertig gemacht, so irgendwie bei uns hat gerade irgendwie, also Mama und Papa haben gerade so mit unserem Bruder und mit unserer Schwägerin so quasi über Klimawandel und so geredet. Dann haben sie halt irgendwie so gesagt, ja, also es ist ja so vorausgesagt, dass das in so und so viel Jahr, dass da schon so viele Inseln weg sein werden und so. Und das ist sowas, das ist für mich irgendwie so unvorstellbar. So, ich bin, also das mag ich mir nicht vorstellen. So, es sind dann schon so viele Küsten weg und so viel Zeug, was ich jetzt kenne, was jetzt so da ist, aber es werden so viele Teile von Ländern einfach dann weg sein, einfach weil der Wasserspiegel so steigt und ich weiß nicht, das ist für mich einfach so, ich erlebe das alles und darüber, also jetzt darüber nachzudenken, ist irgendwie so komisch.
Es ist ein heftiges Thema, aber es hilft halt nichts, wenn man sich quasi dann mit Ersatzhandlungen oder Ersatzbeschäftigungen irgendwie davon ablenkt, weil das löst das Problem nicht. Und ich glaube, an dem scheitern wir gerade, dass wir uns als Menschheit sehr viel gern ablenken lassen von was auch immer, Konsum vor allem und so. Ja. Eine sehr spannende Geschichte habe ich auch noch, was das Thema Amphibien betrifft. Also Amphibien sind am stärksten bedroht und das liegt an einem ganz konkreten Thema, wo auch der Mensch beteiligt ist. Nämlich hat sie eine Pilzkrankheit hat sich weltweit ausgebreitet. Ursprünglich hat die den Krallenfrosch, das ist ein Frosch aus Afrika, befallen. Mhm. Und der Krallenfrosch hat mit dem gut umgehen können. Ja, das ist so, wie wenn halt, weiß nicht, wir grippalen Infekte oder so kriegen. Mit dem kann unser Körper gut oder halbwegs umgehen. Ja. Der hat sich quasi mit dieser Krankheit arrangiert. Das ist kein Problem für ihn. Aber der Krallenfrosch, hat man entdeckt, dass der als Schwangerschaftstest zum Verwenden war. Da haben in Apotheken hat's dann diese Frösche gegeben. Und dann haben Frauen, die halt wissen wollten, ob sie schwanger sind, haben dann ihren Morgenurin mitgenommen. Der Morgenurin ist dann den Krallenfroschweibchen gespritzt worden. Und wenn die dann Eier gelegt haben, noch, ich glaube, ein paar Tage oder Stunden oder so, dann war das ein Zeichen, dass halt in dem Urin von der Frau halt irgendwie die Hormone so waren, dass halt, ja, dass das halt einfach, dass die Frau schwanger ist. Ja. Und durch das, dass dieser Frosch überall verbreitet worden ist, weil er halt als Schwangerschaftstest quasi hergehalten hat, hat sich dieser Pilz auch überall weltweit verbreitet und ist überall in die Flüsse gekommen und so oder in die Gewässer und dadurch sind extrem viele Amphibienarten ausgerottet worden oder sind bedroht, weil sie diese
Pilzkrankheiten... Du kannst doch nicht einen Frosch einen Schwangerschaftstest nehmen.
Ja. Mittlerweile
wie absurd ist das denn?
Mittlerweile wird das Gott sei Dank nicht mehr so gemacht, aber der Pilz ist halt jetzt weltweit verbreitet.
Ich verstehe Menschen, die machen keine Menschen.
Ja, irgendwann kommt man zu dem Punkt. Ja, das war jetzt noch eine Geschichte zum Aussterben, also eine sehr konkrete Geschichte. Generell ist es so, wir bauen zwei Wüsten. Das eine ist die Agrarwüste, das heißt Monokultur mit Pestiziden, die ökologisch nicht wertvoll ist. Hecken werden weggeschnitten, Bäume werden weggeschnitten. Alles wird halt nur mehr eingeebnet und halt um möglichst glatt und möglichst gut einfach möglichst viel vom Gleichen anzubauen, ohne irgendwelche anderen Beikräuter, die da vielleicht auch noch wachsen könnten, wie Kornblumen oder so, die ja gern in Felder wachsen. Das ist die eine Wüste und die andere Wüste ist die Betonwüste. Das haben wir eben in Österreich sehr gut, in Betonwüsten bauen. Wir bauen überall Städte, Siedlungen hin und Straßen vor allem. Und diese zwei Wüsten breiten sich immer weiter aus und fördern dadurch auch den Klimawandel, weil eben der Boden zerstört wird, weil da aus dem Boden dann der Kohlenstoff entweicht, haben wir auch schon gehabt, dass Boden ein wichtiger Kohlenstoffspeicher ist. Und fördert natürlich auch den Biodiversitätsverlust, weil Biodiversität, also Artenvielfalt, ist angewiesen auf Vielfalt der Lebensräume. Ja, wichtig ist daher, wo es auch nur geht, Refugien, Paradiese, Oasen zu schaffen, wo Wildtiere leben können. Egal wie klein der Garten, der Balkon oder die Terrasse ist, man kann überall was machen, um Tiere einen Lebensraum, Nahrung zu bieten. Wenn man selber keine Flächen hat, keine offenen, wenn man jetzt halt noch keinen Garten oder keinen Balkon oder Terrasse hat, dann kann man auch sie Methoden des sogenannten Guerilla-Gardenings bedienen. Und also manchmal ist das auch von Städten auch gewünscht. Und da kann man zum Beispiel die Baumscheiben sozusagen sagen, ich kümmere mich um die, bepflanzt jetzt. Das ist jetzt aber nicht im Sinne des wirklichen Guerilla-Gardening. Guerilla-Gardening heißt, dass ich einfach ungefragt einfach irgendwo halt Gärten anlegt sozusagen. Oder halt kleine Flächen einfach halt irgendwo einfach Pflanzen hinsetzt. Oder irgendwo einen Sack aufstehe, wo halt dann irgendwelche tollen Pflanzen rauswachsen. In Städten gibt es ja oft so Flächen, die gerade nicht genutzt werden, ja, wo halt gerade irgendwas abgerissen worden ist, aber jetzt dann nur die nächsten 3 Jahre nichts passiert oder alte Bahnbereiche oder so. Und da kann man dann zum Beispiel einfach Samen ausstreuen oder einfach so gibt es so Seedbombs, da kann man so Erde und Ton mit Samen vermischen und dann die halt einfach da hinschmeißen. Wenn es dann regnet, dann wachsen nur die Pflanzen raus. Und so kann man halt quasi sie auch, wenn man keine eigenen Flächen hat, da irgendwie einfach einen Beitrag leisten, dass es einfach wieder mehr Grün ist. Ja, ein großer Punkt ist das Thema Ernährung. Der Großteil der Anbauflächen, die wir Menschen so verwenden, dient der Fütterung von Tieren. Also Fleisch verbraucht extrem viel Fläche, weil es einfach nicht nur die Fläche ist, wo die Kühe jetzt zum Beispiel draufstehen, sondern auch die Flächen, wo Futtermittel angebaut wird. Und diese Flächen könnten eigentlich direkt den Menschen ernähren und müssten nicht den Umweg sozusagen über das Fleisch gehen.
Ja.
Diese Flächen sind meistens Monokulturen von Weizen, Mais, Soja oder so. Ein Drittel der Landfläche, also der gesamten Landfläche, jetzt nicht nur das, was wir Menschen nutzen, sondern wirklich ein Drittel der Landfläche wird in irgendeiner Form für Tierhaltung benutzt. Also das sind entweder Kuhställe oder Weiden oder so drauf oder eben irgendwelche Anbauflächen für eben Mais, Soja, Weizen. Und 30% der globalen Anbaufläche wird für Tierfutterproduktion verwendet. Diese Flächen konnten eben die Menschen direkt selber ernähren. Also das war jetzt natürlich sehr schwere Kost.
Ich bin gerade so sentimental, wenn ich da die Bäume anschaue. Das beruhigt mich gerade ein bisschen.
Ja. Grün ist generell eine sehr gute, beruhigende Farbe für den Menschen. Mhm. Ja, ich habe jetzt noch ein paar Tipps für den Garten. Also empfiehlt da auch die vorige Episode, wer erst jetzt in dieser Episode einsteigt, da haben wir schon einige gute Tipps gebracht. Generell geht es eben um zum einen die Förderung der Lebensraumvielfalt. Also man sollte im Garten die verschiedenen Nischen, vor allem eben die Problemzonen im Garten, die man halt so irgendwie, mit denen man jetzt wirklich weiß, was man damit anfängt, das kann man gezielt eigentlich gewissen Themen widmen, wie das ist jetzt eher mal Trockenrasen, das ist ein Feuchtbiotop, da kommt der Totholzhaufen hin, da kommt der Wärmeinsel hin für Reptilien zum Beispiel. Also einfach diese verschiedenen Nischen gut nutzen, mit heimischen Pflanzen, mit Strukturen, die einfach natürlich sind. Und man kann Sünden wieder rückgängig machen, also wenn man jetzt Boden versiegelt hat und das aber nicht nutzt, kann man den wieder durchlässig machen, gerade Parkplatzflächen, die nicht so viel genutzt werden, kann man da gut wieder so machen, dass quasi das Regenwasser wieder durchgeht, dass da wieder Gras zum Beispiel wachsen kann. Wenn man Flächen versiegelt hat, kann man die wieder komplett aufbrechen, dass man da wieder Bodenkontakt sozusagen herstellt. Invasive Neophyten, also das sind Pflanzen, die nicht heimisch sind, die man pflanzt, und die aber das Potenzial haben, sich auch in der Natur auszubreiten, die sollte man möglichst wieder entfernen. Es gibt da Exoten, die bei uns sowieso nicht überleben. Also Palmen jetzt irgendwo immer zu haben im Sommer oder irgendwelche, weiß ich nicht, Tomaten zum Beispiel, die verbreiten sich ja auch nicht wild in der Natur. Es gibt einfach Pflanzen, die man bei uns ersetzen kann, die sich nicht voll arg verbreiten. Ja. Die sind jetzt so das Problem. Problematisch sind die Pflanzen, die sie auch dann übersamen, weil es die Vögel zum Beispiel irgendwo hinbringen, wirklich dann in der Natur auch ausbreiten und dann heimische Pflanzen verdrängen und damit auch heimische Arten verdrängen. Die sollte man eben entfernen und durch heimische Bäume und Sträucher ersetzen. Dieses Thema Neophyten oder auch Neozoen, also gebietsfremde Pflanzen oder Tiere, das ist vor allem auf Inseln ein Problem. Also und jetzt kennt man diese Geschichten, wo in Australien dann die Kaninchen eingeführt worden sind oder Hasen, dass man die jagen kann. Ja. Dann haben die halt irgendwie da Schaden angerichtet, weil halt die keine natürlichen Feinde gehabt haben und so. Oder dass irgendwo eine Ratte hinkommen ist, die sind über Schiffe sehr weltweit verbreitet worden, sind Ratten auf eine Insel gekommen und haben dort die ganzen Vogelkolonien, die Eier aus dem Nest geraubt und so. Also auf Inseln, die sind sehr sensibel auf solche Sachen, in Europa oder auf Kontinenten ist es nicht so das Problem, was jetzt wirklich Artensterben betrifft, aber sollte man auch darauf achten, weil auch zum Beispiel in Naturschutzgebieten sind jetzt solche Arten auch ausbreiten und die halt dann diese Naturschutzgebiete eigentlich quasi da zerstören.
Ja.
Und gerade zu diesen Neophyten, da hat der Gartenbau leider sehr viel beigetragen, dass die sich ausbreiten können bei uns. Monokulturhecken kann man dann mit anderen Arten auch durchbrechen. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo Lücke hat, weil der Baum eingegangen ist, irgendein, was nicht, keine Ahnung, Hirschlaubeer oder irgendwas, was eigentlich eh nicht so super ist, da kann man dann zum Beispiel irgendeine Hainbuche oder irgendwas halt hinsetzen, was halt heimisch ist, dass man da ein bisschen Vielfalt reinbekommt. Haben wir in der letzten Episode gehabt, es gibt so Pflanzen, die wirklich super sind für die Vielfalt, wie Schlehe, Weißdorn, Dirndl, diese Sachen. Ja. Was auch noch ein Punkt ist, Schottergärten, das sind ja so Flächen, wo überall ein Schotter liegt im Garten, da kann man auch mehr Natur wieder draus machen. Man kann es aber gerne auch als Magerfläche begrünen. Also es muss jetzt dann nicht unbedingt eine super tolle, fruchtbare, humose Boden sein, weil eben gerade auf mageren Flächen auch sehr viel Vielfalt entsteht. Und man kann diese Schottergärten als warme Trockeninseln annehmen, wo dann eben Reptilien gut unterkommen. Aber man braucht natürlich dann schon auch Pflanzen.
Mhm.
Ja, generell einfach sehr Beispiel an der Natur nehmen, einfach jede Nische nutzen, für Lebewesen nutzen. Das ist jetzt der Bereich Förderung Lebensraumvielfalt. Für die Förderung der Artenvielfalt gilt im Prinzip das Gleiche, weil ja Lebensraumvielfalt auch die Artenvielfalt bedingt. Aber dann nochmal eben heimische Pflanzen setzen und da wirklich geduldig sein und den Garten mit anderen Lebewesen teilen. Ja. Vermeintliche Schädlinge, mit diese unter Anführungsstrichen Schädlinge, einfach einmal sein lassen, weil die eben die Basis, die Ernährung sind für die Nützlinge. Wir würden uns auch nicht irgendwo gern ansiedeln, wo wir nichts anbauen können. Ja. Das ist ja für uns auch nicht so super, wenn wir dann da irgendwo hinziehen, wo es für uns nichts zum Essen gibt. Und irgendwann kommt auch das natürliche Gleichgewicht eben zwischen Schädlingen und Nützlingen. Ja, und die Förderung der genetischen Vielfalt kann man auch im Garten gezielt vorantreiben. Man kann lokal angepasste Sorten wählen. Da gibt es zum Beispiel den Verein für regionale Gehölzvermehrung. Die nehmen Samen oder Stecklinge aus Pflanzen, die in der Natur wachsen. Dort jetzt zum Beispiel im Raum, weiß ich nicht, Wiener Becken oder so, und ziehen diese Stecklinge und Samen dann auf und verkaufen die dann dort in dem Bereich, wo es herkommt. das fördert eben wirklich diese lokale genetische Vielfalt. Bei Nutzpflanzen, also bei Tomaten oder Paprika oder bei Obstbäumen, kann man auch auf Raritäten zurückgreifen. Da ist der Verein Achanoa zum Beispiel sehr aktiv, die eben solche Raritäten, die halt oft in unserem bäuerlichen Hausgarten entstanden sind, halt sammeln und dann weiter vermehren und schauen, dass die weiter bestehen. Ja. Und da kann man auch auf solche Arten zurückgreifen. Sind geschmacklich teilweise das wirklich super. Ist halt für die große Produktion vielleicht nicht so relevant, weil es nicht gleichzeitig reif werden, weil es irgendwie, wenn es wirklich reif sind, aber einen guten Geschmack hätten, vielleicht so gatschig sind, dass man es nicht gescheit im Supermarkt verkaufen kann. Mhm. Also, aber wenn man es daheim auf der Terrasse hat, dann kann man es im gatschigen Zustand ernten und daraus eine super Tomatensuppe machen.
Ich habe irgendwie von einer Organisation gehört, ich weiß nicht mehr, ich glaube Ete, Petete oder so, ich weiß nicht mehr ganz genau. Die fangen, glaube ich, das Obst oder das Gemüse, was der Bauer nicht zu die Supermärkte liefert oder so, das fangen die ab und verpacken das und die Leute, die das bestellen, kriegen das also wirklich so schnell wie möglich, dass halt nur halbwegs frisch ist. Und das sind halt solche Obst- oder Gemüsesachen, die vielleicht da optisch nicht ganz ansprechend ausschauen, aber eigentlich hier vom Wert her nicht weniger wichtig sind. Also die haben nicht mehr, nicht weniger Geschmack als die anderen, schauen halt einfach ein bisschen anders oder rustiger aus, weiß ich nicht. Ja, und ich glaube, diese Organisation ist eigentlich jetzt auch nicht schlecht.
Ja, also es gibt gerade einiges mit solchen Sachen. Da gibt es unverschwendet zum Beispiel, die verarbeiten das dann zu Chutneys oder Marmeladen oder Säften und so.
Voll.
Genau. Ja, also es ist wirklich ein heftiges Thema. Es ist noch nicht so präsent wie Klimawandel. Klimawandel ist Gott sei Dank durch Fridays for Future mittlerweile sehr präsent, auch trotz Corona immer noch, oder vielleicht auch gerade wegen Corona immer noch sehr Thema. Es kehrt halt unbedingt endlich Handlung her. Also es reicht nicht nur, wenn es jeder weiß, aber es ist schon der erste Schritt, wenn es jeder weiß, aber es kann jetzt unbedingt Handlungen gesetzt und das hat ja nichts mit Verzicht zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass man auf Sachen verzichtet. Oder da geht es halt um bewusstes Leben. Da geht es darum, dass wir uns als Teil der ganzen Biosphäre wahrnehmen und als solche auch handeln. Und das, es hat vielleicht was mit Verweigerung zu tun. Ja? Es ist nicht Konsumverzicht, es ist Konsumverweigerung teilweise. Ja. Ich lass mich nicht ansprechen von gewissen Werbungen, weil ich das deppert finde eigentlich. Und jetzt ist nicht
Verzicht, es ist einfach wichtig aufzupassen, wie man handelt und was man quasi, also immer zu wissen, was man damit anrichten kann.
Wir wissen bei manchen Sachen einfach auch nicht, was wir damit anrichten. Also gerade bei neuen Technologien sollte man einfach aufpassen, wenn man es nicht weiß. Das kommt man halt dann irgendwie noch 20, 30, 40, 50 Jahre drauf. Das ist halt irgendwie nicht so geil gewesen, dass man den Krallenfrosch als Schwangerschaftstest verwendet. Also war halt damals, wie es entstanden ist, war es halt super, weil halt Frauen damit Sicherheit gekriegt haben. Ja? Also das kann man halt jetzt auch nicht die Frauen da die Schuld geben, dass die da die wissen wollten, ob sie schwanger sind oder nicht. Ja.
Ja,
damals hat es keine anderen Möglichkeiten
gegeben. Also das war wirklich
so. Damals hat es halt gegeben, den Frosch, der wirklich das sicher gesagt hat.
Das ist absurd.
Ja.
Also natürlich ist die Sicherheit da, dass man schwanger ist, aber kannst doch nicht einem anderen Lebewesen was andauern, nur damit du dann für die warst, was mit dir los ist.
Ja, wir töten dann andere Lebewesen, um es zu essen, aber das ist halt
auch. Ja, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, das war jetzt, wie gesagt, ein sehr schweres Thema für heute, aber ich finde es sehr wichtig, dass man da mal diesen Fokus auch drauf legt und einfach auch dieses Bewusstsein schafft, was da eigentlich passiert.
Mhm.
Und ja.
Ja, dann Dankeschön fürs Zuhören wieder mal. Ihr könnt uns wieder euer Feedback oder etc., das, was ich jetzt sonst auch immer sage, auf Instagram schreiben, da heißt man igel-podcast oder auf Facebook, da heißt man @podcastigel. Dann danke fürs Zuhören und bis in 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen.
Tschüss.
Hörst du jetzt auf?
Das ist echt der Magen. Ja. Alter. Sehr.
Das antwortet dein Darm.
Hallo. Oh, das ist mein Magen. Also.